Tag 5 bei der Heim-EM. Heute starten dann auch die letzten Teams ins Turnier. An meiner Seite an diesem Dienstag ist Florian Dietrich. Und Florian, welches Team hat dir denn bis jetzt eigentlich schon am allerbesten gefallen, nachdem wir fast alle gesehen haben, einmal zumindest?
Ja, moin. Also völlig losgelöst von Deutschland sind es Italien und Spanien, die mir am besten gefallen haben bisher. Gerade auch Spanien inklusive Lamine Jamal, der einfach brutal gut gespielt hat. Und es ist auch einfach eine Vorrunde.
Mit 16,
ne? Also absolut wild, was der da abgerissen hat. Und es ist auch einfach eine Vorrunde, die spannend ist mit sehr vielen schönen Toren und auch sehr schnellen Toren. Ne? Stichwort Albanien, 25 Sekunden. Also das hat mir schon gefallen, was ich hier gesehen habe.
Morgen ist es dann aber soweit. Da tritt die DFB-Elf dann schon zum zweiten Mal an, zum zweiten Gruppenspiel. Gegner ist dann Ungarn. Ne? Später wählen wir natürlich wieder unsere Herzo-Hotline zu unseren Reportern beim deutschen Team, um von da aktuelle News zu bekommen. Vorher wollen wir aber mal den Gegnercheck zu Ungarn machen, die ja das erste Spiel gegen die Schweiz verloren haben. Carsten Schröter-Lorenz hat mit Tamás Heiner gesprochen.
Schalke, Kaiserslautern, Karlsruhe, Dortmund, Stuttgart, Ingolstadt. Den Großteil seiner Spielerkarriere hat Tamás Heinerl in Deutschland verbracht. Seit 2018 ist er Sportdirektor beim ungarischen Serienmeister Ferencváros und beleuchtet heute mit uns die ungarische Nationalmannschaft, für die er selbst 59 Spiele absolviert und dabei auch 7 Tore geschossen hat. Am Mittwoch wird er in seiner früheren beruflichen Heimat Stuttgart im Stadion sein. Jetzt ist er bei uns. Hallo Tamás, herzlich willkommen bei Kicker Daily.
Ja, hallo Carsten, schöne Grüße aus Budapest.
Ungarn wurde vor der EM von manchen Experten wegen der guten Ergebnisse in den letzten Jahren, auch gegen Deutschland, sogar so ein bisschen als Mini-Geheimfavorit gehandelt. Zum Start aber dann gleich eine kalte Dusche, 1:3 gegen die Schweiz. Was war los am Sonntag in Köln?
Ja, leider ist das Spiel nicht gut verlaufen. Wie du auch sagtest, die Erwartungen durch die Leistungen der letzten Jahre, die wirklich sehr, sehr positiv waren, sind natürlich immer gestiegen. Und man ist dann auch jetzt so in das Turnier gegangen, dass man ja zumindest aus der Gruppe dann weiterkommen möchte. Und dann in der Knockout-Phase, dann hast du ja auch die Möglichkeit, dann auch immer weiter zu gehen dann. Jetzt klar, mit diesem ersten Spiel, speziell die erste Halbzeit, die leider wirklich nicht gut war, ist die Mannschaft jetzt in eine sehr, sehr schwierige Situation geraten, wo das Spiel jetzt gegen Deutschland natürlich dann extrem wichtig ist, dass man da jetzt vielleicht umso mehr für eine Überraschung dann eventuell sorgen kann.
Ja, darauf gehen wir später noch ein. Wir müssen bei der ungarischen Mannschaft ein bisschen bleiben. Willi Orban, den ich selber lange kenne, sonst sehr zuverlässig, hat 2 für ihn ungewöhnliche Fehler gemacht. Attila Soloi hat die ganze Saison im Verein in Hoffenheim und in Freiburg fast gar nicht gespielt. Jetzt wieder angefangen. Ist die Abwehr die große Problemzone und kann aus deiner Sicht vielleicht Marton Dardai dann helfen statt Soloi?
Ja, da wird Marco Rossi mit Sicherheit seine Schlüsse, seine Lehren aus den ersten Spielen dann ziehen. Und das überlasse ich dann auch ihm, das zu bewerten. Und eigentlich ist die Abwehr in den letzten Jahren immer ein sehr stabiler Teil der Mannschaft gewesen. Mit den Spielern, die du auch genannt hast, haben kontinuierlich immer auf sehr, sehr hohem Niveau dann auch geliefert. Und ein schlechtes Spiel dann kann jetzt auch nicht alles über Bord werfen. Aber natürlich muss man jetzt sehen, okay, welche eventuell Konsequenzen muss man ziehen. Aber man muss insgesamt sagen, dass jetzt man darf jetzt auch nicht nur an einem Mannschaftsteil dann die Fehler schieben, sondern insgesamt diese mannschaftliche Geschlossenheit, die uns in den letzten Jahren immer ausgezeichnet hat, war speziell in der ersten Halbzeit nicht zu sehen gegen die Schweiz. Und da muss man wieder zurück, dass wir eine sehr unangenehme Gegner sind, gegen uns zu spielen und darüber hinaus dann versuchen, unsere Chancen zu suchen.
Ja, genau das, was du ansprichst, war überraschend, dass die Schweizer allen voran, Granit Xhaka, jeder weiß jetzt spätestens seit dieser Saison, was er für Qualitäten hat, so viel Zeit und so viel Räume hatte, er wurde nicht aggressiv attackiert. Trainer Marco Rossi hat danach zugegeben und hat von einem taktischen Missverständnis gesprochen. Hast du so ein bisschen eine Erklärung dafür, weil das Team arbeitet so lange mit diesem Trainer zusammen, ist eigentlich eingespielt, war es dann doch diese Nervosität?
Ja, es ist schwierig zu sagen, weil die Mannschaft schon in schwierigen Spielen, schwierigen Phasen dann immer ihr wahres Gesicht dann auch gezeigt hat. Und es war immer Verlass auf diese Glaube, auf diese ja, auch taktisches, ja, Klugness dann auch, also wie wir gegen speziell gegen stärkere Mannschaften gespielt haben, auch die, ja, die Aggressivität, die Intensität, die wir an den Tag gelegt haben. Also es ist, ja, man muss ja analysiert werden und ich glaube, wie gesagt, der Trainerstab mit Marco Rossi an erster Stelle sind sie mit Sicherheit am selbstkritischsten und suchen nach den Gründen. Ja, leider ist dann so, dass im Fußball dann ja dieses Momentum dann zählt und da war die Mannschaft jetzt leider nicht da, aber es ist jetzt wieder die Möglichkeit, wo wirklich weniger nur daran glauben, da jetzt wieder zu diesen Stärken dann zurückzukommen. Aber ja, es wird eine sehr, sehr große Herausforderung sein.
Auffällig war so ein bisschen die Laufdaten, nur 112 Kilometer insgesamt. Das war weniger als viele Teams am ersten Spieltag. Dieses hohe Tempo schien nicht so wirklich möglich über längere Zeit. Gibt es da so ein kleines Fitnessproblem oder war das diese schlechte Tagesform?
Nein, ich glaube nicht, dass da ein Fitnessproblem gibt. Klar, du hast es auch erwähnt, dass da auch einige Spieler in der Mannschaft sind, die vielleicht auch weniger gespielt haben über die Saison dann. Das kann ein Grund dafür dann sein. Aber normalerweise, nochmal, die Mannschaft, speziell in den letzten Jahren, das ist jetzt über einen sehr, sehr langen Zeitraum gewesen, hat es immer abgerufen. Und auch in der zweiten Halbzeit schon, nach dem Anschlusstreffer, da waren wir eigentlich am Drücken. Also da konnte man auch keine Fitnessprobleme dann auch erkennen. Aber leider hat dann dieses Timing dann für das erste Spiel sowohl mental als auch dann körperlich dann nicht gestimmt.
Mhm. Du wirst am Mittwoch dann in Stuttgart im Stadion sein mit Freunden aus Stuttgarter Zeiten. Jetzt hat Ungarn eine sehr gute Bilanz, zuletzt gegen Deutschland, 2 Unentschieden, 1 Sieg in den letzten 3 Spielen. Rossi aber sagt, Deutschland hat jetzt eine ganz andere, eine bessere Mannschaft. Wie siehst du es und was für ein Spiel erwartest du am Mittwochabend?
Ja, ich finde auch, dass Deutschland in den letzten Jahren dann schon so ein bisschen Probleme hatte, nicht nur in den Turnieren, sondern man hat vielleicht so ein bisschen diese Identität verloren, also die den deutschen Fußball immer ausgemacht hat. Und auch mit Nagelsmann, wo er die Mannschaft dann übernommen hat, so die ersten Spiele bis November sind ja nicht gut verlaufen. Und danach hat er, glaube ich, dann wirklich sehr, sehr ja gut die Situation dann ja analysiert und dann auch Veränderungen, Umstellungen dann umgesetzt, also die jetzt Früchte tragen und ja, die Mannschaft hat jetzt auch im ersten Spiel eine unglaubliche Spielfreude dann auch ausgestrahlt, auch die Qualität, die in der Mannschaft steckt, ja, mit Kroos dann auch jetzt wieder zurück bei der Nationalmannschaft, also ja, ist schon so, das stimmt, dass diese Mannschaft, ich glaube, mit der Mannschaft dann von den letzten 2, 3, 4 Jahren jetzt nicht vergleichen kann.
Zum Abschluss, so einige Fans haben das jetzt schon beim Kollegen am Sonntag angedeutet, die sagen, oh Gott, gegen Deutschland haben wir keine Chance, wir müssen irgendwie gegen Schottland gewinnen und dann hoffen, dass es reicht für einen der 4 besten Dritten. Wie siehst du es?
Nein, also man muss jetzt auch, also in diesem Spiel hat man nichts zu verlieren. Also klar, Deutschland ist der haushohe Favorit, jeder erwartet einen Sieg von ihnen. Aber das ist auch eine Möglichkeit für uns. Ja, es ist, hört sich so, ja, so blöd an, aber jedes Spiel muss erstmal gespielt werden. Und wir haben ja in der Vergangenheit gezeigt, welche Stärken wir haben. Wenn wir die auf den Platz bringen können, dann können wir auch ja jeden Gegner dann auch wehtun. Aber es muss halt wirklich alles passen von unserer Seite aus. Und bei den Deutschen darf nicht der beste Tag dann sein und dann hat man eine Möglichkeit, vielleicht ja ein sehr enges Spiel zu machen und dann weiß man nicht, was alles passieren kann. Jetzt schon im Voraus zu sagen, okay, das Spiel schenken wir ab, also das wäre das Schlimmste, was man machen könnte.
Sehr gut. Tamás, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Wir wollen jetzt aber natürlich auch auf die DFB-Elf schauen und da haben wir heute doppelte Expertise, denn zum einen ist Timo Baumgartl, Schalker und Ex-Unioner, zu uns zugeschaltet. Hallo Timo.
Hallo Caroline, schön, dass ich da sein darf.
Wer hat dir denn bisher in den ersten Spielen am meisten oder am besten gefallen bei dieser EM und wer hat dich vielleicht auch ein bisschen überrascht, positiv wie negativ?
Ja, ich muss sagen, ganz klar, Deutschland natürlich mit einem phänomenalen Auftaktsieg. Ich glaube, das tut gut, das tut auch der Stimmung im Land gut, dass so eine Euphorie in Deutschland entsteht. Ich muss sagen, Spanien gegen Kroatien, das Spiel hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, die Spanier waren sehr, sehr gut, haben auch verdient gewonnen. Wo ich ein bisschen enttäuschter war, waren jetzt gestern die Franzosen. Ich bin nicht so ein großer Fan vom Spielstil von den Franzosen. Ich meine, die haben einen unfassbaren Kader, aber trotzdem gehen sie das Ganze immer so ein bisschen defensiv an, nicht dominant. Und das stört mich immer ein bisschen bei den Franzosen, aber so sind sie auch Weltmeister geworden. Dementsprechend, wer Weltmeister wird mit dem Spielstil, der das auch verdient, beziehungsweise der hat dann auch recht.
Ja, danke, Timo. Und du wirst uns ja auch in den kommenden Wochen immer mal wieder im Daily als Experte zur Seite stehen. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Bis dahin.
Jetzt aber ran ans Telefon und rein in die Herzo-Hotline. Am anderen Ende wartet Sebastian Wolf.
Die Herzo-Hotline.
Moin, Sebastian.
Moin, moin.
Zu Beginn wollen wir natürlich erstmal wissen, wie ist die Stimmung in der Mannschaft und was gibt's Neues aus dem Training?
Ja, die Stimmung, um jetzt nicht den Gag mit völlig losgelöst überzustrapazieren, die Stimmung ist natürlich gut. Dieser Sieg hat Fesseln gelöst und das macht sich natürlich im Alltag bemerkbar. Eben gerade war das Abschlusstraining, wie üblich, für 15 Minuten für die Medien öffentlich. Es sind alle Mann an Bord, es sind alle Mann bereit für Ungarn und alle Mann bereit zum Durchstarten.
Wie schätzt du denn die Ungarn ein? Weil Deutschland hat sich ja in der Vergangenheit gegen Ungarn jetzt doch ein bisschen schwer getan, sei es in der Nations League oder eben auch bei der vergangenen EM.
Du sagst es richtig, die Nations League-Spiele und auch das EM-Gruppenspiel in München, dieses Last-Minute-2:2 gesichert durch Leon Goretzka, was dann das Weiterkommen sicherte, das waren sehr, sehr enge Angelegenheiten und vor allem zähe Angelegenheiten, weil die Ungarn sehr, sehr kompakt und schwer zu bespielen war. Man muss natürlich sagen, die Ungarn sind jetzt massiv unter Druck durch diesen Fehlstart gegen die Schweiz und wären möglicherweise nicht so kompakt und so resolut in der Defensive stehen können, wie sie es üblicherweise gemacht haben, weil sie natürlich darauf angewiesen sind, auch diese Chance jetzt zu nutzen und gegen die Deutschen ein Resultat einzufahren.
Das war Sebastian Wolf mit den Eindrücken aus Herzogenaurach. Sebastian, vielen Dank für deine Zeit und wir machen weiter mit den News.
Vize-Weltmeister Frankreich hat zwar das Spiel gegen Österreich gestern gewonnen, hat zum Ende aber Kylian Mbappé verloren. Der Kapitän brach sich bei einem Zusammenprall das Nasenbein, wie heute bekannt wurde. Mbappé wird aber aller Voraussicht nach trotzdem wieder schnell einsatzbereit sein und mit einer Maske spielen. Weil er aber unerlaubt nach der Behandlung den Platz betreten und dafür gelb gesehen hatte, muss er wegen einer möglichen Gelbsperre aufpassen in den kommenden Spielen. Weiter geht's für Frankreich am Freitag gegen die Niederlande.
Für die Gleichstellung mit dem Team der Frauen lehnen die Fußballer der dänischen Nationalmannschaft eine höhere Bezahlung ab. Das berichten mehrere Medien. Bei Verhandlungen mit dem dänischen Fußballverband soll das Team der Männer darauf bestanden haben, dass das Team der Frauen künftig die gleiche Bezahlung erhalten soll. Der ausgehandelte Vierjahresvertrag tritt nach der EM in Kraft und hebt die Konditionen der Frauen auf das gleiche Niveau der Männer an. Darüber hinaus sieht der Plan auch vor, dass der Versicherungsschutz der Frauen um 50% verbessert wird.
Zehn Jahre ist sie her, die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Im neuen Kicker-Podcast Der vierte Stern reise ich, Isabella Fischer, mit meinem Kollegen Matthias Dersch in 5 Folgen zurück in den Sommer 2014. Spieler, Reporter und Menschen, die damals ganz nah dran waren, erzählen uns Geschichten rund um die WM, die ihr so garantiert noch nicht gehört habt. Der vierte Stern, ab sofort in der Kicker-App, auf kicker.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und bevor wir uns für heute verabschieden, hier noch der Hinweis natürlich. Um 18 Uhr spielt heute nämlich die Türkei gegen Georgien, den EM-Neuling.
Ich bin richtig gespannt, was die gegen die Türkei machen werden. Und anschließend dann CR7 mit Portugal gegen Tschechien um 21 Uhr.
Ich freue mich besonders auf Portugal, muss ich sagen, weil es ist endlich mal eine Mannschaft, gut, seit einigen Jahren inzwischen, aber die wirklich gespickt mit Superstars ist und nicht nur diesen einen Superstar hat. Deswegen freue ich mich sehr, was die heute abliefern.
Ich bin mindestens genauso gespannt wie du und damit verabschieden wir uns jetzt und sagen Tschüss. Lasst es euch gut gehen.
Tschüss, bis bald. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war heute um 13 Uhr.
Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert doch bitte jetzt unseren Podcast.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.